Greytown, Moskitoküste, 3. November 1854. Liebe Mutter, zuletzt schrieb ich dir von St. Thomas und verließ jenen Ort am Sonntag, 23. Oktober, mit dem Steamer Dee. Die Fahrt ging ohne etwas Erwähnenswertes vorüber. Wir hatten stets schönes Wetter, hielten am Mittwoch, 25. Oktober, abends vor Santa Marta, am 26. Oktober vor Cartagena und erreichten am Samstag, 28. Oktober, Colón an Navy Bay. Zwischen diesen Punkten und Panama läuft die Eisenbahn über den Isthmus. Meine Absicht war nun, von Colón gleich nach Panama weiterzureisen, um von dort sofort die Westküste von Südamerika hinabzugehen. Da aber nicht gleich ein Steamer abging und das Warten sowohl in Colón als Panama sehr unangenehm ist, so entschloss ich mich, die Zwischenzeit noch zu einer Seitentour zu benutzen und noch Nicaragua zu besuchen, wozu ich, wenn ich einmal ganz nach Süden gefahren, später schwerlich mehr Gelegenheit haben würde. Ich blieb daher an Bord der Dee und fuhr am 29. Oktober Sonntag weiter, indem wir am folgenden Tag Greytown oder San Juan del Norte am Ausflusse des Rio San Juan erreichten. Du wirst diesen Punkt leicht auf der Karte finden können. Da dieser Punkt in neuerer Zeit besondere Wichtigkeit erlangt hat, so will ich dir seine Geschichte erzählen. Das erbärmliche Dorf, welches die Engländer Greytown nennen und die Zentroamerikaner San Juan del Norte, liegt am Ausflusse des San Juan-Flusses. Er gehörte nach früheren geografischen Begriffen zu der Republik Nicaragua und war von jeher ein sehr obskures Nest, aus dem sich niemand etwas machte. Als aber zuerst Gold in Kalifornien gefunden wurde und eine schnelle Kommunikation mit jenem Lande und überhaupt mit der pazifischen Seite von Amerika immer wünschenswerter wurde, warf man seine Augen nicht nur auf den Isthmus von Panama, sondern auch auf jenen Teil von Zentroamerika, den die Republik Nicaragua einnimmt. Mitten in diesem Lande liegt nämlich ein großer See, der Nicaragua-See, welcher nur durch einen sehr schmalen Landstrich einige Meilen breit von dem Wasser des stillen Meeres getrennt ist und auf der anderen Seite durch den San Juan-Fluss, welcher dem See selbst entströmt, mit dem Atlantischen Meere in direkter Verbindung steht. Eine vorteilhafte Wasserkommunikation war hier also evident und die Nordamerikaner bemächtigten sich desselben sofort, indem eine New Yorker Kompanie den Transit der Passagiere und der Güter zwischen Meer und Meer übernahm. Dieser Transit geschah wie folgt. Ein Dampfboot bringt Menschen und Waren von New York direkt nach Greytown. Hier wird die ganze Geschichte auf kleine Flussdampfboote geladen. Man fährt dann den San Juan-Fluss hinauf bis zu einigen Wasserfällen, die man zu Fuß umgehen muss, um auf der anderen Seite der Reise auf anderen Dampfbooten nach dem See fortzusetzen. Man durchfährt nun den Nicaragua-See und erreicht endlich den schmalen Landstrich, hinter welchem das stille Meer liegt. Diese kleine Strecke durchreitet man auf Pferden und Maultieren und gelangt dann in den Pazifik, wo große Steamer die ganze Karawane in Empfang nehmen, um sie direkt nach San Francisco in Kalifornien zu bringen. In umgekehrter Weise geschieht derselbe Dienst von San Francisco nach New York. Außer der Route über den Isthmus von Panama, wo die Eisenbahn im nächsten Frühjahr ganz fertig sein wird, ist dieser Weg durch Nicaragua die einzige geregelte Straße zwischen den beiden Meeren und, wie du auf der Karte sehen kannst, ist der Weg nach San Francisco per Nicaragua näher als der per Panama. Zu gleicher Zeit mit den Amerikanern sahen auch die Engländer die Wichtigkeit dieser Route durch Zentroamerika ein. Und da sie nicht gleich einen Post- oder Passagierdienst durch diese Strecke eröffneten konnten oder wollten, so suchten sie wenigstens an irgendeinem Punkt des San Juan-Flusses Posto zu fassen, um hierdurch nicht nur einen Einfluss auf diese Weltstraße zu behalten, sondern namentlich, um durch dieses Posto-Fassen zu verhindern, dass die Nordamerikaner etwa das Land für sich in Beschlag nehmen. Dieses Posto-Fassen der Engländer geschah auf folgende höchst merkwürdige Weise. Nördlich vom San Juan-Fluss liegt nämlich der Küste entlang ein Territorium, welches man schlichtweg die Moskitoküste nennt. Es ist ein total wildes, flaches und von dichtem Wald bedecktes Land, in welchem nur noch ein sehr herabgekommener Stamm von Indianern wohnt, an Anzahl vielleicht nicht mehr als 600 bis 800, Diese stehen unter einem König, der nicht viel besser als seine Untertanen ist und wie sie nackt in einer Palmhütte wohnt und fern des Ausflusses des Rio Escondido oder, wie ihn die Engländer nennen, des Bluefield River. Diesem armseligen König eröffneten nun plötzlich die Engländer, dass sie eine spezielle Vorliebe für ihn hätten, dass sie ihn protegieren wollten, kurz, dass er ihr Alliierter sein sollte. Um ihm dies begreiflich und annehmbarer zu machen, kreierten sie ihm ein Einkommen durch eine Abgabe, welche man auf das an der Moskitoküste gefällte Mahagoniholz erhob und auf die Einfuhr der wenigen Waren, welche eine Anzahl von Jamaika nach Moskitoküste geflüchteter Neger zu beziehen pflegte. Auf diese Weise sah sich der Moskitokönig plötzlich in eine sehr angenehme Lage versetzt. Er lebte fortan in einem schönen hölzernen Hause. Wenn er von seinen Untertanen aus dem Innern besucht wurde, so konnte er ihnen Geschenke machen und sie traktierten, was bei den Untertanen natürlich eine nicht weniger günstige Meinung für die Engländer erwecken musste. Kurz, alles ging vortrefflich. Aber auch für die geistige Entwicklung des königlichen Moskitohauses wurde gesorgt. Man sandte den zweiten Sohn des Königs nach England, von wo er eben auf die Universität von Bonn am Rhein abgehen sollte, als er leider starb. Der königliche Vater, wahrscheinlich infolge der veränderten Lebensweise, starb ebenfalls bald, und es folgte ihm daher sein ältester Sohn als jetziger König. Diesen hatte man in Bluefield, dem kleinen Orte, der sich am Ausfluss des Bluefield River gebildet hat, bei einer englischen Dame erziehen lassen, indem er zugleich von einem deutschen Herrnhuter unterrichtet wurde und so weiter. Genug. Die Engländer machten den Moskitokönig in der kürzesten Zeit zu ihrem sehr folgsamen Freund und Alliierten. Im Namen dieses Moskitokönigs bemächtigten sich die Engländer nun vor einigen Jahren des oben erwähnten Ortes Greytown oder San Juan del Norte und auf diese Weise der Mündung des wichtigen San Juan-Flusses. Vergebens protestierte die Republik Nicaragua gegen diese Willkür und vergebens suchten die Nordamerikaner den Engländern ihr Unrecht und ihr lächerliches Verfahren auseinanderzusetzen. Es half nichts. Die Engländer behaupteten, dass der kleine Ort Greytown nie zu Nicaragua gehört habe, sondern dass das Territorium des Moskitokönigs bis an den San Juan-Fluss hinabgehe und folglich das linke Ufer der Mündung und damit die Stadt Greytown einschließe. Um dies ein für allemal festzustellen, erfanden sie eine Flagge für den Moskitokönig, weiß mit blauen Streifen, und in einer Ecke eine englische Flagge en Miniature und pflanzten diese in Greytown auf, in dem zugleich ein englischer Konsul und ein englisches Kriegsschiff durch permanente Gegenwart diesen neuen Stand der Dinge mehr Ansehen und Festigkeit gab. So gingen die Sachen ihren Gang weiter, und während die Nordamerikaner durch die Bildung der oben erwähnten Transitkompanie dem Lande in Wirklichkeit nutzten und sich selbst und der ganzen Welt eine neue, sehr wichtige Handelsstraße eröffneten, trieben die Engländer aus reiner Jalousie gegen den amerikanischen Einfluss nichts weiter als jenen lächerlichen Spuk mit dem armseligen Moskitokönig. Weniger unter dem Schutz der Engländer als hervorgerufen durch die amerikanische Transitkompanie hatte sich inzwischen die Stadt Greytown bedeutend ausgedehnt. Das heißt, es siedelten sich Kaufleute in Greytown an, welche nicht nur Geschäfte nach dem Innern machten, sondern auch die durchreisenden kalifornischen Karawanen mit Provisionen versorgten. Das Ufer des San Juan-Flusses bedeckte sich mit Wohnhäusern und Magazinen, und man würde vielleicht in kurzer Zeit die mehr improvisierte Stadt in eine solide und dauernde verwandelt haben, wenn nicht plötzlich ein sehr unerwartetes Ereignis der ganzen Herrlichkeit ein Ende gemacht hätte.